Ich bin Cosima Müller.
Ich bin Laura Wittinger.
Ich bin Laura Behrens.
Und ich bin Lisa Popp.
Und zusammen sind wir Montessori Talk, eure neue Plattform für alle interessanten Themen und Gespräche rund um die Montessori-Pädagogik. Euch erwarten jede Woche neue Themen, spannende Gespräche mit Fachleuten, Expertinnen, Dozenten, aber auch mitten aus dem Leben mit Eltern und Alumnis. Wir freuen uns sehr darauf, mit euch die Montessori-Welt zu erkunden und den berühmten Blick über den Tellerrand zu werfen. Kommt mit und seid dabei, wenn es heißt Montessori Talk.
Herzlich willkommen zu Montessori Talk. Es geht endlich weiter. Nach einer langen Pause haben wir mit viel Vorbereitung es geschafft, wieder neue Gäste bei uns zu haben. Diesmal geht es um das Thema Kinderhaus, also um die Kinder zwischen 3 und 6 Jahren. Und bei uns heute sind neben Laura und mir die Martina Hetznegger und die Sarah de Wolf aus Regensburg. Und wer sie genau sind, werden sie uns gleich selber erzählen. Viel Freude bei dieser Folge. Sarah, erzähl mal ein bisschen was über dich und vielleicht auch gleich, wie du zu Montessori gekommen bist.
Ja, Laura, erstmal danke für die Einladung hier in den Podcast. Mein Name ist Sarah de Wolf, ich komme aus Regensburg und bin seit gut 13 Jahren begeisterte Montessori-Pädagogin. Ich leite hier in Regensburg ein Kinderhaus, das sich Montessori-Kinderhaus Orangerie nennt und bin seit gut 5 Jahren freigesprochene Dozentin der Deutschen Montessori-Gesellschaft und bin da für den Entwicklungsstufen 1-Bereich die Dozentin, genau. Und ja, zu Montessori bin ich gekommen. Ich habe nach meiner Ausbildung habe ich festgestellt, dass das eigentlich nicht alles sein kann und dass mich so diese Reformpädagogik total anspricht. Und dann habe ich mich eben selber auf den Weg gemacht, das Diplom zu erwerben und habe dann das ganz, ganz große Glück gehabt, die Andrea Donat, die ja auch schon bei euch im Podcast war, als Mentorin und Dozentin zu haben, die mich da total an die Hand genommen hat und ja durch ihre Begeisterung einfach noch mehr mitgerissen hat, als dass ich eh schon war. Ja, das zu mir.
Ja, schön. Es braucht manchmal so Menschen, die so einen Impuls geben, gell?
Genau, richtig. Und das war, wie gesagt, die Andrea Donat, der ich wirklich zutiefst dankbar bin.
Ja, schön. Danke. Und Martina, wie sieht's bei dir aus?
Ich bin die Martina Hetznegger und ich leite das Montessori-Kinderhaus der Landshuterstraße in Regensburg. Ich bin Erzieherin und habe schon über 20 Jahre Berufserfahrung und habe dann 2017 bis 2019 den Diplomkurs gemacht und bin jetzt Montessori-Pädagogin und habe während dem Diplomkurs festgestellt, dass mir einfach der Regelkindergarten nicht mehr reicht, dass mich die Montessori-Pädagogik so überzeugt hat, dass ich dann im Montessori-Kinderhaus angefangen habe zu arbeiten. Und seit 2021 habe ich jetzt die Leitung von dem Kinderhaus. Seit 2020 ist es auch so, dass ich in die Assistenz gegangen bin und was mir sehr viel Freude bereitet und macht es zusammen mit der Sarah de Wolf. Und zur Montessori-Pädagogik gekommen bin ich. Ich habe eine Zusatzausbildung als Inklusionsfachkraft gemacht und bin da wieder ganz verstärkt in Berührung gekommen mit Reformpädagogen und habe mir dann verschiedene Einrichtungen angeschaut und bin sofort bei Montessori hängen geblieben und habe mir dann gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Und habe dann mein Diplom eben gemacht und war dann eben so begeistert, dass ich mir jetzt nichts anderes mehr vorstellen kann.
Ja, Martina und Sarah, ich sage auch erstmal ein Hallo in die Runde. Wie schön, dass wir hier alle wieder bei Montessori Talk zusammen sind. Und Martina, du hast eben ein ganz spannendes Stichwort gesagt, eigentlich, als du gesagt hast, dass der Kindergarten dir nicht mehr gereicht hat. Also und das würde mich total interessieren, was bedeutet das eigentlich auch für euch beide? Was bietet ein Kinderhaus? Was ist ein Kinderhaus? im Gegensatz zum Beispiel jetzt zu einem normalen Kindergarten. Da kann man ja so nicht direkt gleichsetzen.
Also im Regelkindergarten ist es so, dass die vor allem Gesellschaftsspiele haben oder Ecken wie ein Rollenspielbereich, eine Bauecke und sowas haben und täglich ihre Angebote mit allen Kindern haben. Man kann sich ja ein bisschen vorstellen wie eine Regelschule. Es ist halt oft so, dass für alle Kinder das Gleiche gilt, alle lernen das gleiche Lied zur selben Zeit, alle schauen das gleiche Bilderbuch an zur selben Zeit. Und ich habe einfach gemerkt, dass die Kinder aber ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben und dass unterschiedliche Dinge für die Kinder wichtig sind. Und das finde ich in der Montessori-Pädagogik wieder, denn da sind ganz viel Einzelarbeiten, es ist ganz viel Selbstbestimmung vom Kind dabei. Es ist Partizipation spielt eine ganz große Rolle und das hat mich bei der Montessori-Pädagogik sehr begeistert und natürlich auch die Werte von Montessori.
Also ich finde es ja total spannend, weil du hast es sehr gut jetzt gerade zusammengefasst, wie ich finde, mit deinen Worten, dass es einfach kindzentriert ist. Also die Montessori-Pädagogik ist absolut kindzentriert. Sarah, das kannst du das auch so bestätigen, sicher, gell?
Ja, auf jeden Fall, Laura. Das ist, was die Martina gesagt hat, absolut richtig. Und ich habe mir damals in meiner Ausbildungszeit gedacht, Mensch, was man den Kindern eigentlich verwehrt und welches Potenzial in denen steckt, wenn man ihnen einfach das richtige Entwicklungsmaterial an die Hand gibt. Und in den unterschiedlichen Bereichen, in denen wir arbeiten, Mathematik, Sprache, Welterkundung, was sie einfach für viele, viele Fenster haben, wenn man es ihnen einfach zutraut und wenn man das entsprechende Material hat. Und in einem Kinderhaus, was jetzt auch nochmal Lauras Frage so ein bisschen anknüpft, in einem Kinderhaus ist die vorbereitete Umgebung ganz, ganz wichtig, die sich zusammenstellt zwischen dem Pädagogen, zwischen der Umgebung und dem Material, das wir den Kindern anbieten. Und die vorbereitete Umgebung, die ist immer vorbereitet, dass die Kinder einfach gleich starten können. Da wird nicht unwillkürlich irgendwas ja verändert, sondern es ist wirklich so ein sicherer Ort, so ein sicherer Hafen, wo die Kinder täglich ihren Bedürfnissen und ihrem jeweiligen Entwicklungsstand nachkommen können. Und ich finde es so spannend, es gibt kein Tag ist eigentlich von uns, Martina, ich glaube, da spreche ich auch für dich, kein Tag ist gleich, denn der Tag oder den Alltag bilden die Kinder. Also wir machen uns zwar schon Pläne, was wir uns für die Kinder vornehmen und was wir ihnen gern darbieten möchten, dennoch bestimmen das Tempo und die Art und Weise des Alltags die Kinder. Also da sind wir ganz, ganz flexibel.
Was ich einen ganz wichtigen Aspekt finde, der vielen Eltern oft nicht so ganz bewusst ist, ist, das hast du jetzt auch eben schon gesagt, und wir haben da auch schon einige Podcast-Folgen zu den verschiedenen Entwicklungsstufen gemacht, Laura, gell, mit Montessori Talk. Da könnt ihr gerne auch nochmal reinhören, dass man das Kinderhausalter, ja, dass Kinder da mit Dingen in Berührung kommen. Du hast es eben gesagt, Laura, mit Mathematik, die kommen mit Sprache in Berührung auf einem Niveau oder auch in einer Intensität, die erstens ihrem Interesse entspricht zu dieser Zeit, aber das nicht unbedingt dem entspricht, was die Kinder sonst im Regelkindergarten und in der Regelschule lernen. Ja? Also eigentlich geht man ja eher davon aus, oder viele gehen davon aus, traditionell, sage ich jetzt mal, dass Kinder ab 6 Jahren lesen und schreiben lernen. Und das ist ja nun im Kinderhaus was ganz anderes. Ja, also würde ich mal, also das finde ich ist ein ganz wichtiger, großer Unterschied, oder Sarah?
Ja, genau, du sprichst was ganz Besonderes an, denn Maria Montessori hat die sensiblen Phasen festgeschrieben, beziehungsweise ja, entdeckt bei den Kindern. Und die sensible Phase führt zum Beispiel, die Sprache ist eine ganz, ganz lange, also die zieht sich tatsächlich vom ja, 0. Lebensjahr bis hin zum 6. Lebensjahr. Und diese Hochphase ist um das 3. Lebensjahr, wo die Kinder unfassbar sensibel sind für Buchstaben und für das Lesen lernen. Also sie stellen da wirklich in der Umgebung alles Mögliche, ja, können sie erforschen und entdecken und sind da unfassbar sensibel dafür. Und grundsätzlich spricht Maria Montessori von zwei Phasen in der ersten Entwicklungsstufe. Das ist zum einen die Stufe von 0 bis 3 Jahren und dann eben von 3 bis 6 Jahren. Und wir, Martina und ich, arbeiten ja mit den 3 bis 6-jährigen Kindern. Und da sind die Kinder unfassbar sensibel für soziale Beziehungen, für Sprache, für Mathematik, auch für die Verfeinerung der Sinne, die tatsächlich wirklich, und das möchte ich hier allen Hörern und Zuhörern unbedingt an die Hand geben, die Verfeinerung der Sinne ist wirklich erst mit dem 3. Lebensjahr. Also die findet nicht in der Kleinkindgemeinschaft statt, sondern wirklich erst im Kinderhaus. Also das Sinnesmaterial greift erst bei uns praktisch.
Wow, das
Ja.
ist ja total interessant. Das wusste ich überhaupt gar nicht. Ey, das ist voll spannend. Ah, jetzt wird mir auch total vieles klar, weil ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Mein Enkel, der wird jetzt gerade 3, geht aber schon ins Kinderhaus bei meiner Tochter seit Oktober. Und die Clara erzählt mir immer wieder, wie anders dieses Kind noch ist. Man merkt zwar jetzt, dass dieser Übergang also zum 4. Lebensjahr, zu seinem 3. Geburtstag, der ist jetzt Anfang April, man merkt, dass es dahin geht, also die Horme und so weiter, die Horme heißt es, glaube ich, dass die wirken ganz anders. Vielleicht habt ihr auch Erfahrungen damit, weil das ist, finde ich, super spannend. Habt ihr Kinder unter 3 im Kinderhaus?
Also wir haben eine Kleinkindgemeinschaft angeschlossen mit Kindern von 1 bis 3 Jahren. Und wenn es dann so an den Kindergartenwechsel geht, um das 3. Lebensjahr, merken wir schon, also kann ich beobachten, dass die Kinder da tatsächlich anders sind, was du gerade ansprichst, Laura. Die interessieren sich auf einmal für das Sinnesmaterial und gehen da wirklich ganz anders ran. Und wir sprechen da vom bewussten Arbeiter. Das ist auch ein ganz, ja, wesentlicher Begriff in der Montessori-Pädagogik ist. Im Alter von 0 bis 3 Jahren sind die Kinder ja noch so ganz unbewusste Schöpfer und nehmen ganz unbewusst aus der Umgebung irgendwie alles wahr. Und um das 3. Lebensjahr wird das ganz intensiver und ja, bewusster einfach. Das können wir auch zum Beispiel beobachten, wenn die Kinder mit dem goldenen Perlenmaterial arbeiten und die Perlen wirklich ganz exakt untereinander legen. Und ja, die sind einfach anders. Spannend, dass du das auch so beschreibst, Laura, bei deinem Enkelsohn.
Ja, total. Das ist echt super interessant. Der wäscht zwar schon den Tisch und so weiter, aber alles andere, was wirklich total Sinnesmaterial ist, das interessiert den noch überhaupt gar nicht.
Ja,
Das
dennoch
ist
ist es total
interessant.
spannend, weil wenn du sagst, das Tischwaschen, das bereitet ja alles auf unsere Arbeit im Kinderhaus vor. Also diese langen Arbeitsphasen, den Tisch zu waschen, das dauert ja unfassbar lang und das fördert ja auch ganz, ganz intensiv die Konzentrationsphase deines Enkels jetzt zum Beispiel. Und auch, dass wir immer von links nach rechts arbeiten und von oben nach unten arbeiten. Also all das bereitet unwillkürlich darauf vor, später dann mal im Kinderhaus zu schreiben und zu lesen und mit Mathematik umgehen zu können.
Also ich finde, was total wichtig ist und was auch so ein bisschen, glaube ich, von Laura und mir, also von den beiden Lauras, immer so ein bisschen ein Steckenpferd ist, wo wir darauf hinweisen, Sarah und Martina, ihr habt es auch schon gesagt, sind die Entwicklungsstufen, wo im Prinzip Montessori beschreibt, welche Dinge wann zu welcher Zeit wichtig sind für die Kinder, also entwicklungstechnisch, ja. Und ich stelle immer wieder fest, egal ob das in der Facebook-Gruppe ist mit ganz vielen unterschiedlichen Eltern oder in einem Workshop oder sowas, ich stelle immer wieder fest, dass Eltern dazu neigen, die sich nicht damit beschäftigt haben, von den 0- bis 3-Jährigen Dinge zu erwarten, die noch gar nicht leisten können und andererseits aber den Dingen nicht zutrauen, die eigentlich locker leisten könnten, ja. Ich sage jetzt mal, dieser Kontrast, den kann man eigentlich nur lösen, wenn man sich wirklich aktiv damit beschäftigt, was ist denn bei einem 0- bis 3-jährigen Kind an Entwicklungsphasen, an Entwicklungssprüngen überhaupt festzustellen und was kommt dann bei den 3- bis 6-Jährigen, ja? Und es wird ganz oft von 2-jährigen Kindern eine totale soziale Interaktion erwartet und wo man sagen muss, Moment, Moment, das Kind ist noch nicht mal 3 Jahre alt, das kann das so noch gar nicht leisten. Und andererseits wird dann aber gesagt, ja, um Gott, aber ab 3 Jahren lesen und schreiben, wer soll das? Das können die Kinder doch noch gar nicht. Ja, also da muss man wirklich immer wieder so ein bisschen Pionierarbeit leisten. Und ihr kennt das garantiert aus eurem Alltag, Martina und Sarah, dass ihr auch immer wieder erklären müsst und und eben zeigen müsst, dass wie das eigentlich gelagert ist, ja, und wie der Hase läuft, sozusagen.
Wir machen das halt so, Maria Montessori hat ja festgestellt, dass in dem Alter von 0 bis 6 Jahren der absorbierende Geist wirkt. Und das heißt, dass die Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren fähig sind, Dinge zu erlernen, ohne großartig sich dafür anzustrengen. Und das ist eigentlich was ganz was Tolles, weil man lernt ja einem Baby, einem Säugling nicht, heute lernen wir mal sprechen und heute lernen wir das und das, sondern durch das, dass das Kind einfach da ist und uns als Vorbilder erlebt, lernt das Kind das so. Und so ist es halt auch in dem Alter von 0 bis 6 Jahren, dass sie das quasi ohne Anstrengung erlernen können. Und mit 6 Jahren, also nicht mit Geburtstag 6 Jahren, aber ungefähr mit 6 Jahren, geht dieser absorbierende Geist, er nimmt einfach ab. Das heißt nicht, dass die Kinder dann nicht mehr lernen können, aber dann ist das Lernen einfach mit einer Anstrengung verbunden. Und diese Zeit von 0 bis 6 Jahren, diesen absorbierenden Geist, den wollen wir im Kinderhaus gerne nutzen. Und Maria Montessori hat ja auch festgestellt, dass Kinder in dem Alter einfach schon Lust haben auf Lesen, auf Schreiben, auf Buchstaben, auf Rechnen, hat den mathematischen Geist festgestellt. Und das sind einfach Sachen, die wir aufgreifen. Und im Regelkindergarten ist es oft so, dass die sagen, wir wollen der Schule nicht vorgreifen oder Eltern, aber das machen wir ja nicht, sondern wir nehmen das auf, was das Kind gerade machen möchte und das findet in seiner Umgebung einfach Buchstaben oder Zahlen und findet das spannend. Und das greifen wir auf und mit dem tollen Material, das Maria Montessori erstellt hat und unseren Darbietungen dazu, kann sich das Kind entwickeln und stellt einfach fest, dass dieses Lernen auch Spaß macht. Und das ist ja ganz viel wert.
Wie kann man sich denn dann, Martina und Sarah, so einen Alltag bei euch im Kinderhaus vorstellen? Also ich kann mich noch ein bisschen an meine Kindergartenzeit erinnern. Ich war also im normalen Kindergarten, da wurde viel gebastelt, da wurde viel natürlich gesungen und so weiter, so wie du das am Anfang beschrieben hast. Und ich fand es eigentlich ganz cool, als ich dann aber gesehen habe, wie meine erste Tochter in das Montessori-Kinderhaus gekommen ist und was da bei ihr passiert ist, das war wirklich enorm. Also als ich das erste Mal hospitiert habe, mir sind wirklich die Tränen runtergelaufen vor Glück, weil ich gesehen habe, das ist wirklich die Antwort auf die Bedürfnisse, die sie hat, die ich ihr zu Hause nicht geben kann. Ja, also das ist natürlich dann eine spezielle Situation, dass ich das Glück hatte, dass meine Kinder in Montessori-Kinderhaus gekommen sind. Ich sage ja immer, Leute, gründet Kinderhäuser. Ihr kriegt Unterstützung von euren, von den Montessori-Landesverbänden dabei. Aber damit jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal wissen, wie ist denn so ein Tagesablauf, könnt ihr den mal beschreiben in einem normalen Kinderhaus?
Ja, dann würde ich einfach mal am Beispiel von Montessori Kinders Orangerie den Tagesablauf so ein bisschen zusammenfassen. Also es ist so, dass die Kinder von 7.15 Uhr bis um 8.30 Uhr gebracht werden. Und auch dieses Ankommen, das ist schon so dieser Beginn in die Selbstständigkeit. Die Kinder ziehen sich alleine aus, die räumen ihre Gegenstände alleine in die Garderobenfächer und sind dann mit beiden Beinen schon voll im Kinderhausgeschehen mit dabei. Und ja, dann geht es eigentlich darum, so das Frühstück vorzubereiten und da wirklich auch schon selbsttätig zu sein und zu werden. Die Tiere werden gefüttert. Wir haben zum Beispiel Hühner und Hasen, da das vorzubereiten für die Tiere. Und dann ist wirklich eine komplette 3-stündige Freiarbeitszeit. In dieser Freiarbeitszeit finde ich auch ganz spannend, dass Maria Montessori den Begriff Freiarbeit genommen hat und nicht freies Spiel. Denn es ist wirklich ganz egal, was die Kinder machen, es ist eine Arbeit. Ob die jetzt nur in Anführungszeichen an einem Tisch stehen und was beobachten, wir sehen es ja nicht. Wir sehen ja nicht, was im Zentrum des Kindes abläuft und was da so, ja, was da sich so abspielt. Und also Freiarbeitszeit, genau. Und in dieser Zeit begleiten wir Pädagoginnen und Pädagogen die Kinder in ihren momentanen Interessen. Das kann jetzt sein, dass die eine Gruppe sich mit Mathematik beschäftigt, die andere Gruppe beschäftigt sich mit dem Sprachmaterial und einzelne Kinder werden eben auch mit Darbietungen versorgt. Und mein Ziel am Tag ist es tatsächlich, zwischen 25 und 30 Darbietungen zu geben. Und Ziel meiner Arbeit ist es, mich nicht, also mich unabhängig von den Kindern zu machen, nicht anders gesagt, dass die Kinder unabhängig von mir werden, so muss ich sagen. Denn die Selbstständigkeit ist im ganzen Alltag ganz, ganz, ganz wichtig. Also es ist zwar mein Arbeitsplatz, dennoch ist es der Raum und der Ort der Kinder. Es ist alles kindgerecht. Es gibt kleine Stühle, es gibt unterschiedliche Tischgrößen und so weiter, wo die Kinder wirklich ja arbeiten können und tätig sein können. Und wir haben festgestellt, es macht auch was aus, wie wir in der Früh die Kinder begrüßen. Wir sagen zum Beispiel immer in der Früh, wenn die Kinder kommen: Mensch, schön, dass du da bist. Was hast denn du dir für heute vorgenommen? Und dann merkt man schon bei den Kindern, ah, es rattert. Sie können vielleicht an den Arbeiten von den letzten Tagen weitermachen oder haben vielleicht sich irgendwas ganz anderes vorgenommen für den Tag. Und dann um circa 11:30 Uhr gibt es Mittagessen, was biologisch und ja, vegetarisch zubereitet wird. Und gemeinsam essen wir dann zum Mittag. Wir haben keinen Stuhlkreis, das möchte ich auch betonen. Wir haben keinen Teppichkreis. Wir haben eigentlich fast gar keine Momente, außer jetzt wirklich das Mittagessen, wo die Kinder am Tag zusammenkommen. Und nach dem Mittagessen gehen wir dann zusammen in den Garten, wo wir dann die Tiere weiter versorgen, uns um die Beete kümmern, wo dann natürlich auch ja die Kinder im Sandkasten spielen können und auch schaukeln können und so weiter und so fort. Und unsere Betreuungszeit geht bis um 15 Uhr, was ich auch ganz wertvoll finde, dass die Eltern dann auch einfach noch einen schönen Nachmittag mit den Kindern verbringen können.
Also das ist total interessant. Ich bin aber echt ein bisschen zusammengezuckt und das bin ich vielleicht nur ich, nicht nur ich, sondern auch unsere Hörerinnen und Hörer, als du gesagt hast, es gibt keinen Stuhlkreis, es gibt keinen Teppichkreis, also es wird nicht so Gemeinschaft gelebt. Das ist ja was, wo Menschen echt Schiss kriegen vielleicht auch oder verunsichert sind. Ja, wie ist das denn bei den im Kinderhaus? Ja, komisch. Martina, magst du was dazu sagen?
Die Gemeinschaft wird trotzdem gelebt, weil sich die am ganzen Tag begegnen, die Kinder. Also mein Kinderhaus zum Beispiel ist ein offenes Kinderhaus. Bei uns geht es über zwei Stockwerke. Wir haben mehrere Zimmer, die nach den Bereichen von Montessori eingerichtet sind. Und jedes Kind bestimmt seinen Tag ja selbst, wo es sein möchte, mit welchem Material es sich beschäftigen möchte, wie lange mache ich eine Arbeit am Tisch, am Teppich und so weiter. Und da begegnen sich die Kinder immer wieder und machen was zusammen. Und natürlich gibt es bei uns aber auch Feste oder Geburtstagsfeiern oder bestimmte Projekte, Ausflüge, wo die auch alle Kinder dann tatsächlich zusammen sind. Und uns ist Sozialverhalten ganz, ganz wichtig, auch bei den Kindern. Das ist ja auch so, dass das Material zum Beispiel, das ist nur immer einmal vorhanden. Das heißt, die Kinder müssen sich absprechen: Du hast das Material, wenn du fertig bist, würde ich gern damit arbeiten. Oder ist es eine Arbeit, wo vielleicht zwei Kinder was zusammen machen können oder ein Kind zeigt dem anderen Kind das Material? Also es muss ja nicht immer die Pädagogin das Material zeigen und erklären. Und da passiert ganz viel im Sozialverhalten. Und bei den Übungen des täglichen Lebens ist es ja auch so, dass es da Übungen zur Anmut und Höflichkeit gibt. Also wo wir ganz gezielt auch lernen, wie gehe ich denn mit Situationen um, wie öffne ich und schließe ich eine Tür, wie übergebe ich eine Schere, wie sage ich bitte und danke oder frage nach etwas, wenn ich etwas haben möchte. Also da wird es ganz gezielt auch eingeübt in einer Kleingruppe oder in der Gruppe.
Dazu hätte ich gleich noch ein Beispiel, Martina. Spannend, dass du das ansprichst und danke dafür, weil das ist immer so, ja, der negative Aspekt, dass uns das vorgeworfen wird, dass wir die Kinder nicht sozial erziehen oder sozial begleiten. Und letzte Woche hatte ich zwei Hospitantinnen bei mir in der Einrichtung und ich habe ziemlich unachtsam eine Kiste mit Knöpfen vom Tisch gehoben mit einer Hand, also eigentlich nicht so, wie wir es den Kindern zeigen oder vorleben. Und mir ist natürlich die Kiste aus der Hand gefallen und die ganzen Knöpfe waren am Boden. Und mir war es ziemlich unangenehm, gerade vor einer Hospitation und so. Und dann sind die Kinder gekommen und haben gesagt: Sarah, es ist gar nicht schlimm, wir helfen dir. Ich nehme die blauen Knöpfe. Welche Knöpfe möchtest du denn aufheben? Und das war wirklich so ein Zusammenspiel. Also das war einfach, da habe ich mich so arg gefreut, dass da die Kinder gleich auf mich zugekommen sind und mir da geholfen haben. Keiner hat irgendwie gelacht oder gesagt, hör, das hast du nicht gut gemacht oder so, sondern haben da halt zusammengeholfen. Und spannend war für mich auch, dass die Hospitantin das dann auch beim Reflexionsgespräch angesprochen hat und eigentlich sich eine andere Reaktion von den Kindern erwartet hätte. Und ich bin dann auch auf die Übungen für Anmut und Höflichkeit eingegangen. Und die fand es total spannend und wollte das dann auch tatsächlich mit ihren Kindern in ihrer Einrichtung umsetzen, so und einüben, ja.
Ich finde ja auch nochmal wichtig zu definieren, was ist denn eigentlich eine Gemeinschaft oder ein Zusammenkommen? Und ich glaube, Kinder, wenn man sie lässt, leben eine sehr natürliche, sehr intuitive Gemeinschaft, auch eine soziale Gemeinschaft. Und solche Sachen wie Morgenkreis, das ist etwas, wo ein Erwachsener oder ein Pädagoge einen beliebigen Zeitpunkt festlegt, sag ich jetzt mal, wo alle zusammenkommen sollen, und dann sich irgendeiner Sache zu widmen, die wahrscheinlich bei den allermeisten Kindern gerade überhaupt nicht angesagt ist, ja. Also muss man, ich bin ja immer dafür, mal zu überdenken, was ist eigentlich der Sinn von Morgenkreis und von Teppichkreis und von Stuhlkreis. Ja, also das entspricht einfach auch überhaupt nicht dem, wie Kinder miteinander interagieren. Und deswegen kann ich mir einfach auch gut vorstellen, dass es ohne diese Dinge absolut gut und perfekt funktioniert. Also nur noch mal so viel zu meinem Lieblingsthema Stuhlkreis.
Naja, Montessori spricht ja auch vom Baumeister seiner selbst. Und das finde ich auch einen ganz spannenden Begriff einfach. Die Kinder sind Baumeister seiner selbst. Und ein dreijähriges Kind, so hart wie sich das jetzt anhören möchte, interessiert es vielleicht nicht, was ein fünf- oder sechsjähriges Kind gerade für einen Plan hat oder was für Interessen hat. Also die sind wirklich für sich mit ihren beiden Beinen in der Welt und ja, wollen auch so agieren können und dürfen.
Ja, was machen wir jetzt denn mit den Leuten, die kein Kinderhaus in der Nähe haben, die nicht in Regensburg sind und ihr Kind in die Orangerie oder in die Landshuter Straße bringen können? Also kann jeder ein Kinderhaus gründen? Habt ihr Erfahrungen damit, mit dem Gründen von Kinderhäusern oder wisst ihr da ein bisschen was drüber Bescheid? Würdet ihr als Einrichtung das unterstützen, wenn jemand jetzt aus dem Regensburger Umland käme und sagen würde, hey, könnt ihr mir helfen, ein Kinderhaus zu gründen zum Beispiel? Habt ihr da die Möglichkeiten dazu? Oder an wen würdet ihr die weiterleiten?
Also natürlich würde ich das total unterstützen und ich glaube, das Wichtigste in dem Prozess ist, dass man engagierte Menschen an seiner Hand hat, die mit vollem Herzblut hinter der Pädagogik stehen, die sich dann auch dafür einsetzen, sich zum Beispiel mit einem Architekten bis aufs Kleinste zu streiten, weil man der Meinung ist, das ist so wichtig für die Kinder, für ihre kleine Hand oder für ihren kleinen entsprechenden Körper. Und ja, also ich denke auch, dass da der Landesverband einem entsprechend gut helfen kann. Auch vielleicht Montessori Deutschland als Ansprechpartner. Und ja, also ich glaube, Martina, da spreche ich auch für dich. Wir sind da schon sehr gewillt, da auch mit zu unterstützen und zu helfen, wenn da Fragen sind.
Ja, es wäre natürlich eine tolle Sache, wenn es noch mehr Kinderhäuser gäbe. Also gerade je ländlicher man bei uns geht, wird es natürlich sehr dünn, gerade mit Montessori-Pädagogik. Und wir fänden es toll, wenn es noch mehr Einrichtungen gäbe und noch mehr Kinder in den Genuss kommen könnten, in ein Montessori-Kinderhaus zu gehen. Wir merken das auch bei unseren Anmeldungen zum Beispiel. Also wir haben ein Vielfaches mehr an Anmeldungen, als wir tatsächlich Plätze zu vergeben haben. Und das ist natürlich sehr schade, weil wir schon merken, dass Eltern ja gezielt nach Montessori-Einrichtungen auch suchen.
Also ich kann ja mal sagen, als hier Vertreterin von Rheinland-Pfalz, hier ist so ein bisschen Montessori-Wüste. Also es gibt zwar Montessori-Schulen, auch bis zur Oberstufe, aber Kinderhäuser gibt es ganz, ganz wenige. Also hier in meiner Umgebung eins, in einer 60 Kilometer Umgebung. Ja, Also ich sag mal nur, es gibt viel Potenzial, viel Bedarf. Und ich glaube, die größte Hürde ist dieser erste Schritt, zu sagen, ich traue mir das zu, ich mache das und ich suche mir jetzt wirklich auch ein paar Mitstreiter, andere Eltern wahrscheinlich meistens, die auch das durchhalten wollen und Lust dazu haben, diese ganzen, was du auch schon angesprochen hast, Sarah, diese ganzen Detailhürden dann am Ende irgendwie durchzustehen. Aber ich glaube, so dieser erste Schritt, dass man auch weiß, an wen kann ich mich wenden, was muss ich als allererstes tun? Ich glaube, das ist meiner Ansicht nach der schwierigste.
Mal wisst ihr, mir ist gerade eingefallen, wir hatten ja neulich eine Veranstaltung bei Blickpunkt Montessori. Wie gründet man ein Kinderhaus? Und ich habe das ja aufgenommen. Menschenskinder. Also ich muss es einfach online stellen, dass man sich das anschauen kann. Also hiermit ganz offiziell verspreche ich, dass nach Ostern, vorher schaffe ich es nicht, in der Woche nach Ostern 2023, falls es jemand später hört, man das über die Webseite Blickpunkt Montessori, dass man da den Zugang kriegt. Also es ist hoch und heilig versprochen an dieser Stelle. Und da gibt es ganz viele Info, jetzt rattert es bei mir. Die Nicole Hirschauer-Ost war nämlich meine Partnerin dabei. Und die kennt sich richtig gut aus. Also da haben wir eigentlich viele Infos weitergeben können. Also das ist jetzt so mein Tipp und mein Versprechen.
Sehr gut, dann haben wir den Punkt ja hier jetzt schon mal gut besprochen. Es ist natürlich Montessori-Pädagogik in Deutschland und ich glaube, das spreche ich jetzt mal gerade für alle, ist immer noch etwas, was man verbreiten muss. Also man muss viel Arbeit noch leisten und es gibt ja wichtige Einrichtungen und es gibt Montessori Deutschland als große Organisation, die wahnsinnig bemüht sind, auch in diesen ganzen Neuerungen und Zusammenschlüssen, da mehr am Mann und an der Frau zu sein. Und trotzdem ist einfach noch ganz viel zu tun. Ne? Oder wie seht ihr das, Sarah und Martina? Vielleicht können wir das nochmal eine Lanze für die Montessori-Pädagogik in unseren letzten Minuten hier brechen.
Ja, also natürlich finde ich, dass es noch viel zu wenig Einrichtungen gibt. Und es wäre schön, wenn es noch viel mehr Montessori-Einrichtungen gäbe. Und was halt auch so ein Ding noch ist, es ist aber auch der Begriff Montessori ja nicht geschützt. Das heißt, jede Einrichtung kann sich auch Montessori einfach an die Hauswand schreiben. Und da finde ich es aber schon auch ganz wichtig, da nochmal genau hinzuschauen. Ist es wirklich ein Montessori-Haus? Werden die Werte von Montessori gelebt? Gibt es da Pädagoginnen, die einen Diplomkurs besucht haben, die qualifiziert sind? Gibt es das ganze Entwicklungsmaterial? Ist das vollständig vorhanden? Bildet sich das Team weiter vor? Denn ich kann Montessori draufschreiben und habe vielleicht ein Material da und dann ist es aber nicht das, was wir eigentlich wollen. Und das finden wir ganz wichtig. Und deswegen war es ja auch so, dass die Sarah und meine Einrichtung jetzt auch bei Montessori Deutschland den Qualitätsrahmen mitgemacht hat. Und wir sind ganz stolz, weil wir letzte Woche am Samstag ganz offiziell auf der Didakta in Stuttgart von Montessori Deutschland als erste beiden Einrichtungen in ganz Deutschland dieses Zertifikat erhalten haben. Und da sind wir natürlich sehr stolz drauf und wollen jetzt auch Multiplikatorinnen werden für andere Einrichtungen, die sich da auf den Weg machen wollen und sind da gerne auch beratend einfach tätig.
Ja. Das heißt, da wo, Entschuldigung,
nein, sag du.
Das heißt, da wo jetzt das Zertifizierungssiegel draufsteht, kann man als Eltern oder auch als Erzieherin und Erzieher, die sich in Richtung Montessori entwickeln wollen, kann man sicher sein, dass da auch Montessori drin ist. Aha, okay. Sarah, wie war der Prozess? War das schon aufwendig, oder? Weil ihr müsst sicherlich viel belegen, zeigen, dokumentieren und so.
Genau, also der Prozess, der war ganz, ganz spannend und ich habe es bei der Didakta in dem Interview schon erwähnt. Es ist so, natürlich ist das Zertifikat das Geschenk für uns und das, wo wir wahnsinnig drauf stolz sind. Aber worauf ich so stolz bin, ist der Weg, den wir als Team bestritten haben zusammen. Wir haben uns die Konzeption angeschaut, wir haben uns gegenseitig reflektiert. Wir haben ganz, ganz arg uns nochmal die vorbereitete Umgebung angeschaut. Ist wirklich komplett das ganze Curriculum vorhanden für die Kinder? Haben uns den Tagesablauf nochmal wirklich im kleinsten Detail vorgenommen, wo die Kinder noch selbstständiger sein können, als dass sie eh schon sind. Und ja, genau, das haben wir alles niedergeschrieben. Und was auch ganz, ganz wesentlich in dem ganzen Prozess war, war, wie die Eltern eingebunden sind. Also wie die Eltern erfahren, was im Alltag mit ihren Kindern passiert, welche Fortschritte sie machen, also wie die Elternarbeit abläuft. Und das, glaube ich, ist bei uns beiden Einrichtungen, Martina, ist das eigentlich ziemlich ähnlich. Wir bieten Elternhospitationen an, ganz, ganz viele Elterngespräche und genau, Elternabende natürlich und arbeiten da auch ganz, ganz eng zusammen. Und was auch ganz wesentlich ist, dass auch der Träger hinter dem ganzen Prozess steht, denn der muss das Ganze zum einen natürlich finanzieren, aber zum anderen einfach auch ja ein Stück weit verkörpern einfach. Genau, und das haben wir alles niedergeschrieben und dann eben eingereicht. Und was auch noch ziemlich hilfreich war in dem ganzen Prozess, ist, dass wir ziemlich zeitgleich ein Kinderschutzkonzept schreiben durften, mussten. Und da haben sich auch ganz, ganz viele ja Punkte einfach ja widergespiegelt in ganz, ganz vielen ja Überpunkten, sage ich mal. Und ja, genau. Ja.
Ja, spannende Prozesse, du hast es schon gesagt. Es ist ja ein ganz wichtiger Punkt, dass es diesen Qualitätsrahmen gibt, der so entwickelt, der extra dafür entwickelt wurde. Und natürlich geht es auch immer darum, dass die Montessori-Pädagogik gut vertreten sein muss und eben nicht irgendwie so halb und ein bisschen, weil das eben, und das wissen wir auch alle aus unserem Alltag, nicht funktioniert. Aber bei euch funktioniert das ganz toll. Wir sind ganz stolz, dass wir euch als Gesprächspartner hatten für diese Folge. Und Laura wird hiermit verpflichtet, die Videoaufnahme zugänglich zu machen vom Blickpunkt Montessori.
Versprochen, versprochen.
Versprochen. Und ich freue mich darauf, wenn wir in unsere nächste Montessori-Talk-Runde gehen und ab jetzt wieder viel mehr Folgen veröffentlichen. Wir haben einige in der Pipeline, ne, Laura?
Ja, so ist es. Vielen Dank, Laura, dir für das schöne Gespräch und Martina und Sarah natürlich in erster Linie. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wollt ihr noch was, ein Abschlusswort oder so vielleicht sagen? Ist euch noch etwas wichtig, was ihr in die Welt rausschicken wollt?
Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass wir eingeladen worden sind und mit euch ja einfach dieses Gespräch führen durften. Das finde ich immer gut, wenn viele Menschen das hören. Und ja, wie gesagt, uns würde es freuen, wenn ganz viele sich auf den Weg machen würden. Wir sind ansprechbar, man kann uns anrufen, man kann uns Mails schicken, man kann gerne in unseren Einrichtungen hospitieren. Wir haben immer sehr viele Hospitanten über das ganze Jahr und finden das eine schöne Sache. Vielen Dank.
Ja, dann schließe ich mich gleich an. Auch an euch beide, ihr lieben Lauras, herzlichen Dank für die Einladung. Und ja, Montessori muss verbreitet werden. Deswegen hat es mich total gefreut, dass wir beide als Fachfrauen in der E1 eingeladen worden sind. Und ja, viel Spaß beim Zuhören.
Okay, das war's für heute. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge Montessori Talk und lasst euch überraschen, welches Thema wir dann ansprechen werden. Bis dahin, zum nächsten Mal. Ciao, ciao!
Vielen Dank, dass du unsere aktuelle Folge bis zum Ende angehört hast. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Immer sonntags kommt die neue Folge. Bis dahin bleibt ein bisschen Zeit für dich, vielleicht noch ein bisschen mehr über unsere Arbeit, über unsere Projekte oder auch über unsere Personen zu erfahren. Dazu packen wir alle weiteren Infos in die Shownotes, das heißt hier im Beschreibungstext von der Folge könnt ihr unsere Homepages, unsere Social Media Links und so weiter abrufen. Ich sage aber auch nochmal, Laura und Cosima machen zusammen Blickpunkt Montessori. Lisa Popp macht The Montessori Kurs und Laura Wittinger macht Montessori im Alltag. Ihr könnt diesen Podcast liken, teilen, weiterempfehlen und wir freuen uns auf das nächste Mal und das nächste Themengebiet. Bis dahin!